Ja, ich darf noch jetzt unseren Redner für das Wochenende vorstellen. Das ist Ricky. Er wird uns das ganze Wochenende mit coolen Inputs. Ja. Ich habe mir jetzt da so ein paar Fragen aufgeschrieben, für ein bisschen reinzukommen. Welches ist dein Lieblingstier?
Mein Lieblingstier, erstens mal, wenn du sagst, Ricky wird uns das ganze Wochenende mit coolen Inputs, das zeugt von viel Vertrauen, muss ich sagen. Ich hoffe mal stark, dass sie cool sind und dass sie auch ankommen. Mein Lieblingstier, ich habe gerade das Dschungelbuch geschaut, vor einer Woche. Das neue Dschungelbuch, hat das jemand gesehen? Das alte kannte man gut mit den tollen Liedern. Und da siehst du ja eine ganze Reihe Tiere, die da vorkommen. Und ich merkte halt schon, die Elefanten sind etwas, das mir sehr nah am Herzen sind. Wahrscheinlich, weil sie sich so lange daran erinnern, wenn man ihnen etwas Gutes getan hat. Das scheinen sie niemals zu vergessen, die Elefanten. Die erinnern sich auch daran, wenn man ihnen was Schlechtes getan hat. Und das ist wahrscheinlich sehr mühsam. Aber so ein Tier, das sich so lange, wenn du ihm was Liebes tust, so lange daran erinnert und wertschätzt, das ist eigentlich noch was ganz Cooles. Und Affen sind auch toll, die haben immer verrückte Ideen. Einfach nur so, weil sie können. Das sind mir liebe Tiere, muss ich sagen, ja.
Was würdest du mit einer Zeitmaschine machen? Wenn du jetzt eine Zeitmaschine hättest, was würdest du damit machen? Würdest du sie brauchen, nicht brauchen? So ein
bisschen. Eine Zeitmaschine? Oh ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, das würde gefährlich sein, sie zu brauchen. Aber man fragt sich ja immer, würde man sie brauchen, um zum Beispiel zurück zu den biblischen Zeiten zu gehen, so wie du sagtest. Und ich denke, das wäre schon interessant, aber vielleicht würde das auch sehr schockierend sein, dann zu sehen, wie das alles wirklich so abging. Also ich kann nicht mal genau ganz fest sagen, ob ich sie brauchen würde oder nicht. Vielleicht würde ich sie brauchen, um zu meiner Kindheit zurückzugehen. Ja, um ein bisschen zu sehen, was für ein Blödsinn ich dann angestellt habe. Ob das wirklich so viel Blödsinn war, wie meine Eltern mir das immer erzählen. Weil ich glaube ihnen das nicht ganz. Und das würde ich wahrscheinlich machen, ja. Wahrscheinlich schon.
Und für was brennt dein Herz? Das ist, glaube ich, so etwas, was man auch noch gerne gehört.
Also ich habe sehr gern Fußball, aber das wolltest du wahrscheinlich nicht hören. neben dem Fußball brennt mein Herz eigentlich schon sehr stark für die göttliche Kraft der Veränderung im Menschen von Leben. Also ich sehe, wenn ich auf unsere Welt schaue, dann sehe ich so viel Sehnsucht und so viel Wunsch nach einer Veränderung, nach einem etwas Schöneren und Besseren. Und ich weiß, das fängt beim Menschen an. Und das bewegt mich immer wieder an der guten Nachricht zu sehen, wie Gott Menschen begegnet und aus ihrem Herzen, aus ihrem tiefsten Innersten mit einmal etwas anfängt, das sich verändert. Und mein Herz brennt eigentlich dafür, darüber zu lernen, das zu erleben an meinem eigenen Leibe, in Gesellschaften, die verändert werden. Dafür brennt mein Herz. Ja. Transformation, kann man eigentlich sagen. Ja.
Sehr cool. Dann würde ich jetzt noch für dich beten.
Sehr gerne. Und,
ja, Vater, merci, hast du uns den Ricky gegeben, für das er jetzt dein Wort uns weitergeben kann. Gib ihm doch jetzt einfach dein Wort, dass du durch ihn kannst zu uns reden und mach uns einfach alle zusammen offen, für dass wir deine Nachricht entgegennehmen können. Amen. Amen.
Danke, Bidu, für die Einleitung. Ich musste erstmal ganz herzlich willkommen allesamt, die ihr hier seid, in der weiten Ecke und die hier vorne sind. Es ist schön, euch zu sehen an diesem Ort. Wir sind heute etwas kleiner, aber das ist, weil wir das Plug-in-Weekend, jetzt etwas anders gestalteten dieses Jahr, ein paar neue Experimente machten. Und so fangen wir mit einer kleineren Gruppe an. Aber das ist ganz schön. Und ich bin dir dankbar, dass du kurz eine Einleitung zu dem Film machtest, Back to the Future. Weil als wir da im Team saßen und uns überlegten, unter welchem Thema möchten wir das sehen, da sagte Peja mit einmal, Back to the Future wäre doch noch interessant. Und ich dachte, hey, das ist bombastisch. Und wir haben total vergessen, dass wir so mit Philipp die Ältesten waren und wahrscheinlich die Einzigen, die den Film auch überhaupt gesehen haben. Das hat man manchmal so aus den Augen verloren. Deswegen ist es gut, dass du darüber erzählt hast, weil uns gefiel diese Idee, mal darüber nachzudenken, wenn wir zurückgehen in die Vergangenheit, zurückgehen dahin, wo wir herkommen, dahin, was die Bibel erzählt, was hat das eigentlich mit unserer Gegenwart und mit unserer Zukunft zu tun? Und ich meine, da ist einfach der Slogan Back to the Future ist da einfach fantastisch dafür, um das zu machen. Wer bin ich und was mache ich aus und wohin gehe ich? Was soll ich mit meinem Leben tun und wie finde ich so etwas heraus? Die Fragen, die beschäftigen mich immer wieder. Ich bin mittlerweile 33 Jahre alt und der Grund, warum mich die Fragen immer wieder beschäftigen, hat viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich kenne die meisten von euch jetzt schon fast 6 Jahre, weil ich 6 Jahre in der Schweiz bin. Und ich komme nicht aus Deutschland, so wie sich das bei mir anhört. Ich komme aus Paraguay, aus Südamerika. Ich bin dort geboren und aufgewachsen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich hier in Europa unterwegs bin und immer wieder neue Leute treffe, welches sehr viel geschieht, dann fragen sie mich oft, wo aus dem großen Kanton kommst du her, fragen sie mich. Ja? Aus dem großen Kanton, das finde ich herrlich. Und ich sage, ja, rat mal. Und keiner ratet, wo ich herkomme, weil das einfach nicht Sinn macht, dass so ein blondes Bleichgesicht wie ich irgendwie aus Paraguay kommt. Das macht keinen Sinn. Und dann muss ich den Leuten immer meine ganze Familiengeschichte erzählen, wie das dazu kommt, dass meine Großeltern in Russland geboren waren. Und dann denken sie, Russland, aber sprichst du Russisch? Und dann sage ich, nein, spreche ich auch nicht. Die waren irgendwie deutsche Migranten. Das ist eine lange Geschichte. Und früher habe ich noch immer die ganze Geschichte erzählt und langsam musste ich dann irgendwie kürzere Versionen machen, weil das langsam müde wurde, so viel zu erzählen. Aber es hat mich auch immer wieder gepusht, daran zu fragen, wer bin ich denn eigentlich? Also wo komme ich her und was macht mich aus? Ich musste das immer darüber überlegen und reflektieren. Als ich in Paraguay wohnte damals, da war das einfach so normal. Ja? Ich bin ein Mennonit. Das heißt in Paraguay, dass du weiß bist. Das glaubt oder nicht. Ja, werden über die Mennoniten geschimpft, dass, ja, die Weißen. Das war ich dort und das gehörte einfach dazu. Und sobald ich hierher kam, musste ich mehr mir Gedanken machen, wo komme ich denn eigentlich her? Und das ist für mich ein Riesengeschenk gewesen. Weil ich musste immer wieder auch zurückschauen, was macht mich denn eigentlich aus? Wo bin ich verwurzelt und was eigentlich ist das, was meinem Leben so ein bisschen Sinn gibt oder was für einen Sinn hat dann eigentlich mein Leben? Und weil ich mir immer wieder Gedanken darüber gemacht hatte, hatte ich so den Eindruck, ich wollte doch gerne mal auch am Ubiquo-Wochenende, am Plug-in-Weekend, an dem, was dieses Wochenende jetzt sein wird in der Zukunft, mal darüber überlegen, wer sind wir denn eigentlich und woher kommen wir und wie finden wir so etwas heraus? Wie können wir eigentlich vermehrt entdecken, wo können wir die Kräfte herausholen aus dem, wo wir eigentlich herkommen? Das möchte ich mit euch machen an diesem Wochenende. Ein bisschen zurückschauen, back to the future, zurückschauen daher, wo wir herkommen. Und ich dachte, wenn wir zurückgehen, dann lass uns doch mal ganz richtig, richtig weit zurückgehen. Dahin, wo die Schöpfungsgeschichte uns eigentlich erzählt. Nicht einfach nur ein schöner wissenschaftlicher Bericht, wie manche Leute das denken, dass es halt so wurde die Welt geschaffen und nicht anders, sondern sie erzählt vielmehr eigentlich darüber, wo wir herkommen und was der Sinn im Leben ist. Man glaubt, dass dieser erste Mose-Text, den wir nachher etwas anschauen werden, dieser Text, den ihr vielleicht irgendwo auch schon mal gehört habt, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde und dann schuf er die Sterne am Himmel und die Gewässer und die Tiere und die Menschen am Ende und krönte sie, dass dieser Text, der wurde zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt geschrieben. Der wurde dann geschrieben, als das Volk Israel, das schon zusammen als Volk unterwegs war, das glauben die Leute, als sie im Exil waren, in der Fremde, in einem anderen Land. Sie wohnten in Babylonien. Und dort erzählten sie mit einmal ganz andere Geschichten darüber, wie die Menschheit entstanden ist. Wir denken manchmal, es gibt nur 2 Schöpfungsgeschichten. Ja? Also das, was in der Bibel steht und das, was die Wissenschaft in der Evolution sagt. Und die spielen sich manchmal unnötig gegeneinander aus. Aber die Tatsache ist, es hat über die Jahrzehnte hinweg Leute immer wieder überlegt, wo kommen wir her? Und wenn man forscht, dann merken die Leute, dass die Geschichten, die die in Babylon erzählten, dann zumal vor circa 2400 Jahren, die waren ganz verrückt. Das waren ganz krasse Geschichten. Da erzählten sie zum Beispiel von Göttern, große Götter, die eine Riesenschlacht gemacht hatten miteinander. Die waren irgendwie in einem großen Krieg und da waren die Gewinnergötter da gewesen und die hatten die Verlierergötter natürlich zermetzelt. Und aus den Leichen der Götter hatten sie die Erde geschaffen. Und das waren die Geschichten, die sie dort erzählten. Aus den Leichen der Götter, die besiegt worden waren, haben sie die ganze Erde geschaffen und alles drumherum. Und die Menschen, hört zu, die Menschen, das finde ich immer noch das Schönste dran, die Menschen wurden eigentlich aus den Gedärmen, aus der Scheiße sozusagen, pardon das Wort, von diesen Göttern geschaffen. Ja, fühlt ihr euch wertvoll? So eine Geschichten kursierten dann zumal. Das fanden die Menschen normal. Ja, so erklärten sie sich die Welt. Und der einzige Sinn vom Mensch war irgendwie diese Götter, die doch so wütend sein können, irgendwie sie zu befriedigen und sagen, allerhand Opfer schlachten und die ganze Zeit einfach nur beten, dass sie ja nicht zu wütend sind, dass sie ja nicht zu viel Zerstörung bringen. So schauten die Menschen auf ihre Herkunft zurück, auf ihren Sinn im Leben. Und dann ist ein kleines Volk Israel, das hier im Exil lebt, das hier in der Fremde lebt, das diese Geschichten hört und wird einmal gesagt, hey, das kann nicht genau stimmen. Da haben wir eigentlich immer was anderes gehört. Und dann haben sie angefangen, das runterzuschreiben und zu formulieren, was ist denn eigentlich das, was sie glaubten? Sie hatten von Gott etwas ganz anderes vernommen. Nämlich, dass Gott die Schöpfung so radikal anders gemacht hatte. Dass er sich Zeit genommen hat und System reingebracht hatte, um Sachen zu schaffen. Und heute genießen wir das. Ich habe euch hier diese Blume mitgebracht. Nicht ich, Elisabeth hat sie gebracht. Ich wollte sie mitbringen, aber ich hatte sie vergessen. Deswegen bin ich so dankbar, dass sie noch schnell nach Hause gegangen war. Dies ist nicht eine Blume, dies ist eine Orchidee. Und jetzt muss ich euch kurz vorwarnen. Wenn ich Inputs gebe, dann rede ich zwar sehr viel, aber es hilft mir am meisten, wenn ich manchmal auch von euch etwas höre. Und deswegen stelle ich zwischendurch immer wieder auch Fragen und ihr könnt reflektieren. Ihr müsst nicht antworten, wenn ihr nicht wollt. Aber ich lade euch dazu ein, weil ihr habt bestimmt etwas Gutes zu geben. Und jetzt ist das eines dieser Punkte. Ich möchte euch eine Frage stellen. Wenn ihr an die Orchidee schaut, die wir hier heute mitgebracht haben, sie ist aus der Erde herausgewachsen, was ist der Sinn von dieser Pflanze? Hat jemand eine Idee darüber? Wahrscheinlich werden die Frauen viele Antworten darüber haben. Gibt es irgendwelche Männer, die dann antworten? Das würde mich jetzt sehr... Ja. Kannst du das nochmal ein bisschen lauter sagen? Sorry. Die Orchidee, die funktioniert, dass wir Menschen dazu schauen können? Gestimmt? Ja, gut. Merci. Ja. Wir können sie pflegen. Sie gibt uns Arbeit. Ich höre sagen, Orchideen geben viel Arbeit. Ich habe keine Orchideen. Gibt es sonst noch Ideen? Was ist der Sinn und der Zweck von einer Orchidee, neben der Tatsache von dem, was du gesagt hast? Wir haben eine Aufgabe mit ihr. Dass sie immer weiter wächst? Okay. Es ist Futter, okay. Für wen? Weierli. Bayerli, ah, Bienen. Ah. Bayerli. Ah. Ich dachte, ich kann schon Berndeutsch, aber auch noch nicht ganz so. Bayerli, okay, also es ist Futter, das stimmt, es ist Futter. Gibt es sonst noch? Schön sein. Kannst du mal den nächsten Slide eindrücken, den ich da habe? Weil, kennt jemand diesen Ort? Das ist der Bärengraben. Ich wohne in Bern und ich kriege immer wieder Besuch in Bern und dann sage ich, was machst du mit Besuch? Du gehst zum Bärengraben. Wisst ihr, wie oft ich schon die Frage geschickt bekommen habe, was ist der Sinn davon? Und ich weiß die Antwort oft nicht, deswegen frage ich euch mal, was ist der Sinn von einem Bärengraben? Könnt ihr mir das mal sagen? Was ist der Sinn davon, dass wir Bären in Bern, also es hat einen Sinn. Nochmal hier? Ein Wappentier. Okay, warum haben wir ein Wappentier? Ja, ich glaube, die Russen haben uns das geschenkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was glaubst du? Ah, es ist das Wappentier. Okay, aber das können wir auch auf einem Bild haben. Wieso haben wir... Es zieht Leute an, okay. Tourismus? Eine Attraktion, ja. Was gibt es noch für Gründe, warum es Tiere gibt? Zum Kann mir irgendein Vegetarier sagen, was der Grund ist, warum es Tiere gibt? Zum Essen ist natürlich auch ein guter Grund, ja. Genau, sie sind ein Teil vom ganzen Ökosystem und sie halten das Ökosystem irgendwie im Laufen, gleichen Sachen auf, das stimmt. Was gibt es noch für Gründe? Ihr macht super gut mit. Ah, meine, okay, du hier an der rechten Seite. Ah, Mann, aus den Mundern von den Jüngsten kommen manchmal die größten Wahrheiten, das denke ich. Du willst auch noch was sagen? Ja, genau, für die Wärme hat man das auch gebraucht, das stimmt. Es gibt einen großen Nutzen dafür. Wir brauchen das für die Wärme, wir brauchen das, um Freude zu haben. Noch eine Sache? Dass man, genau, Essen hat, hat auch noch was damit zu tun, das stimmt. Ich denke, wenn ich an die Schöpfung schaue und an die Schöpfungsgeschichte, dann hat sehr vieles Sinn daran. Aber ich merke immer wieder mal, wenn ich drauf schaue, und wenn ich mir diesen ersten Text in der Bibel anlese, das fast so wie ein Gedicht ist, so ein ganz schönes narratives Gedicht, dann sehe ich einen Gott drin, der einfach Riesenfreude hat oder eine Schießfreude, so wie man auf Bärendütz sagt, Sachen zu schaffen und Schönheit zu machen, weil er Freude dran hat. An den Blumen, ja, er schafft sie nicht nur zur Freude, es ist auch Nahrung, es ist auch sämtliche andere Sachen, die da drin kommen. Aber drin ist ein Gott, der eine Riesenfreude hat zu schaffen, der eine Riesenfreude hat, Gutes zu vermehren, Segen zu sein. An dem Bärengraben denke ich auch immer wieder dran. Das ist das Nationalwappen, das ist Tourismusattraktion, das ist sonst noch irgendetwas. Aber meistens sehe ich die Menschen, wenn sie da hinkommen und auf die Bären schauen, die haben einfach Freude dran. Man hat einfach Freude an Lebewesen, die rumlaufen und fast sinnlos rumlaufen, aber sie existieren. Und irgendwie ist eine absolute Freude an der Tatsache, dass sie einfach nur sind. Und dann hat Gott hier irgendwo den Menschen geschaffen. Und wenn du mal kurz den Bibeltext reinblinden könntest. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als das Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und er sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch. Bevölkert die Erde und erwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Und dann sprach Gott, hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen der ganzen Erde, die Samen tragen und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren des Feldes, alles Vögels des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, was Lebensatem hat, gebe ich all die grünen Pflanzen zur Nahrung. Und so geschah es. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte und es war sehr gut. Dies ist so eine andere Geschichte, als das die Leute damals in Babylon erzählten. Dies ist so eine andere Geschichte, als das, was wir manchmal hier auch hören, dass wir Produkte des Zufalls sind. Tja, es hat nicht wirklich einen Sinn. Dies ist eine Geschichte, die uns einlädt, darin verwurzelt zu sein, in dieser Geschichte. Verwurzelt in der Tatsache, dass wir Segen sind. Hier ist, der eine Text sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Ich habe das da mal reingeblendet. Und das wurde eigentlich den Leuten gegeben, auch um die Erde zu bevölkern. Und ich habe mich manchmal gefragt, was passiert mit den Menschen, die sich nicht vermehren? Die Nonnen, okay, die vermehren sich, aber vielleicht nicht biologisch. Ja? Ja, oder Mönche oder Menschen, die keine Kinder haben können. Oder ledige Personen, also leben sie nicht ganz nach ihrem Potenzial Gottes? Und ich bin ziemlich schnell zur Schlussfolgerung gekommen, dass es nicht der Fall ist. Ich meine, Jesus selbst, der, von ihm haben wir den Eindruck, Jesus war ledig. Er hat sich nicht wirklich vermehrt, aber er ist sehr fruchtbar gewesen. Und etwas an seinem Leben hat sich unglaublich vermehrt, dass wir alle, die wir hier heute sind, davon ganz tief betroffen sind. Und ich glaube, fruchtbar sein und vermehren, wenn wir zu den Tieren kommen und was ihr Sinn und Zweck ist, dann ist es in der ganzen Schöpfung drinnen aufgehalten. Aber wenn wir zu den Menschen kommen, da ist nochmal etwas ganz Besonderes geschehen. Ihnen gab er die Fähigkeit, ein ganz bewusster Segen zu sein oder auch sich zu entscheiden, es nicht zu sein. Das ist das, was uns von den Menschen, von den Tieren unterschiedlich macht. Wir sind berufen, uns zu vermehren und fruchtbar zu sein. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit Segen zu tun. Wir sind berufen, ein Segen zu sein. Zurück zur Schöpfung zu gehen, in der Schöpfung verwurzelt zu sein, heißt das immer wieder vor Augen zu haben, dass wir eigentlich Potenzial haben, ein Segen zu sein. Für alle Menschen um uns herum. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, den ich heute Morgen euch geben konnte. Das kam schon eigentlich in diesem Film heraus. Wir sind Ebenbilder Gottes, das heißt, wir haben Potenzial, Sachen zu schaffen, wir haben Potenzial, uns zu vermehren, wir haben Potenzial, ein Segen zu sein füreinander. Und jeder von uns ist dazu begabt. Heute schaue ich an das Worship-Team, das da so mit Leidenschaft spielt. Ja. Da ist eine Begabung da. Und wenn ich an sie denke, dann gefällt mir da eine Mentalität, die so besonders ist. Weil ich denke, ihr sagt das immer ganz klar aus, wir machen das, um Gott zu ehren. Und wir machen das, um ein Segen zu sein. Also ich denke, ihr seid euch da ziemlich voll bewusst. Ihr macht das, weil es eure Gaben sind und ihr möchtet sie weitergeben an euch. Und das ist eigentlich der Sinn von dem, was Gott uns alle dazu beruft. Etwas zu entdecken, wo das Gott in uns hineingelegt hat, das auszuweiten und das zu einem Segen zu nutzen. Weil damit wird Gott geehrt auf dieser Welt. Ich bin mir ganz bewusst, wenn ich mich frage, was heißt es eigentlich, Gott die Ehre zu geben? Was heißt es, Gott zu loben? Weil das soll die ganze Schöpfung machen. Das muss irgendwo mehr heißen, als einfach nur zu singen oder das zu sagen. Das spielt da definitiv mit. Gott zu loben heißt, das zu singen und zu sagen. Aber das hat eigentlich sogar noch viel mehr damit zu tun, ein Segen zu sein für andere Leute. In Gottes Schöpfung verwurzelt zu sein, das bedeutet, dass du dich selber als einen Segen sehen kannst. Ich habe, als ich mich vorbereitete für diese Session, da war das für mich ein Anliegen. Ich dachte, ich will mir Sachen, Gedanken machen darüber, wie kann ich Sachen kommunizieren, die ein Segen sind für die Menschen. Und eine Sache, die mir ganz nahegelegt wurde, war, Ricky, sei authentisch, sei ehrlich, weil das ist was ganz Wichtiges. Und dann kam mir jetzt auf der Herfahrt ins Jubiku, kam mir dann in den Sinn, Ricky, du solltest eigentlich den Leuten erzählen, mit jedem Punkt, den du machst, was ist wirklich herausfordernd und schwierig an dem, was du hier versuchst zu erzählen. Und dann solltest du ihnen auch erzählen, was ist eigentlich das wirklich Schöne und das Tolle dran, an dem, was du versuchst ihnen zu erzählen, weil das überwiegt immer. Aber verschweige nicht die Herausforderung. Und das möchte ich euch heute geben. Ein Segen zu sein oder in dieser Idee verwurzelt zu sein, dass wir ein Segen sein können, dass wir etwas zu geben haben, das ist nicht leicht. Nicht immer ist das leicht. Man kann ein bisschen außer Atem kommen und dann merken, oh, ich muss die ganze Zeit irgendwie geben und ich gebe hier und ich versuche den Leuten zu dienen, da kommt einfach nichts zurück. Ja, da kommt keine Wertschätzung zurück, da kommt nichts Tolles zurück und das ist sehr entmutigend. Das kann manchmal sehr anstrengend sein, wenn man versucht, ein Segen zu sein und das kommt einfach nicht an bei den anderen Leuten. Das ist nicht leicht, in diesem Gedanken verwurzelt zu sein. Wenn das leicht wäre, würde es jeder tun. Aber es hat was Herausforderndes an sich, weil es kommt nicht immer alles zurück. Weißt du, dann kocht man ein großes Zmorge für die Leute oder ein großes Mittag und da kommt irgendwie nicht viel was zurück. Man versucht, ein Segen zu sein, aber man merkt, oh, da kommt nicht wirklich was zurück. Gestern sprach ich mit Rahel drüber. Wo bist du, Rahel? Hi. Mit der anderen Rahel. Und sie erzählte mir, dass sie gerade ein neugeborenes Kind haben, Rahel und Dave. Und das ist halt wirklich ganz lustig, weil dem Kind versuchst du irgendwie alles Gute zu geben und du versuchst für es da zu sein und du versuchst das Kind zu sehen. Das wird niemals Danke sagen, jedenfalls nicht, bis es 3 Jahre alt ist und das vielleicht mal ausnahmsweise gelernt hat. Ja. Oft gibt man, und das ist bei Kindern, macht man das trotzdem sehr gerne, oft gibt man und man merkt, da kommt nicht wirklich was zurück. Und ich glaube, gerade darin besteht die gute Nachricht für uns, dass wir die Sachen zur Ehre Gottes machen können. Weil wenn wir unsere Gaben, was immer es auch klein oder groß ist, wenn wir versuchen, ein Segen zu sein, und wir machen das nicht für die Dankbarkeit der Menschen, vielleicht kommt es zurück und das ist schön, da werden wir Gottes Güte daran erkennen, aber wir machen das, weil wir wissen, wir dienen Gott damit. Wir machen Gott eine Freude. Wir sind ein Teil von dem, was Gott macht in dieser großen Welt. Wir vermehren, auch wenn wir das nicht unbedingt sehen können, weil das ist herausfordernd, dass wenn wir versuchen, ein Segen zu sein, wenn wir unsere Gaben eingeben, werden wir das vielleicht nicht immer erkennen und es wird nicht immer zurückkommen. Aber wenn wir das uns bewusst halten, wir machen dies zur Ehre Gottes, wir machen das für ihn und er hat Freude dran. Er hat eine große Freude dran und er wirkt in jedem kleinen bisschen, das wir tun, wirkt er mit uns zusammen. Dann ist das mit einmal sehr gute Nachricht. Ich möchte den letzten Text nochmal einblenden, wenn du das machen kannst. In Matthäus 11, Vers 28, das ist in einer anderen Übersetzung, da kommt Jesus zu seinen Jüngern und er sagt, kommt her zu mir, ihr, die ihr euch mit so vielem abmüht und oft bedrückt seid. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Sucht die Gemeinschaft mit mir und arbeitet mit mir zusammen. Dann werdet ihr von mir lernen können. Das ist eigentlich eine Einladung, die Jesus uns gibt. Jesus ist permanent dabei, diese Welt zu segnen und zu erneuern. Er ist permanent dabei, den Segen und die Güte zu vermehren. Und er lädt uns ein, mit ihm da mitzuwirken. Er lädt uns ein, uns immer wieder mal als Menschen zu sehen, die ein Segen sein können. Dass alles, was wir tun, und das steht in Matthäus etwas später auch noch, alles, was wir unserem Nächsten tun, das ist so, wie wenn wir das Gott selbst machen. Auch wenn das nicht so zurückkommt. Wir sind dazu eingeladen, mit dieser Perspektive, in dieser Idee verwurzelt zu sein, die Gott uns schenkt. Eine zweite Herausforderung, die ich gemerkt hatte, ist, wenn man versucht, ein Segen zu sein, wenn man versucht, seine Gaben zu entdecken und versucht zu überlegen, wo kann ich mich einsetzen in dieser Welt, dann muss man manchmal Sachen ausprobieren. Und das ist etwas riskant, weil man kann so richtig auf die Nase fallen. Man muss manchmal Sachen ausprobieren und dann merken, das ist vielleicht doch nicht so mein Ding. Und das bringt Risiko in sich, das ist nicht leicht. Das kann sein, dass man irgendwo auch versagt an bestimmten Dingen oder dass es irgendwo nicht so perfekt läuft beim ersten Mal. Ich denke, ich habe einige Sachen, die mir etwas leichter gelegen sind, wo ich gemerkt habe, ich kann das ausprobieren und ich kann neue Sachen darin entdecken. Und dann gibt es andere Sachen, die liegen mir definitiv nicht so gut. Die musste ich auch ausprobieren, um zu merken, dass es mir nicht so gut liegt. Ich bin nicht so ein Mensch, der sehr gut Sachen organisieren kann und sehr strukturiert denken kann. Ich habe ganz viele Ideen, das habe ich langsam gemerkt in meinem Alter, aber die in eine Struktur zu bringen, das ist manchmal richtig herausfordernd. Da kaue ich manchmal so richtig rum und wenn ich dann das machen muss, dann komme ich vor eine Blockade. Und in meinem Job muss ich das halt immer wieder mal machen. Und das geschieht halt auch so. Und dann suche ich mir andere Leute, die da etwas begabter sind und die helfen mir mal damit. Aber es gibt genügend andere Orte, wo ich dann wirklich merke, hier komme ich an meine Grenzen. Aber ich dachte auch das Ausprobieren, auch mal etwas zu wagen, hat einfach etwas ganz Besonderes und Positives. Meine Freundin hat mir vor ein paar Wochen, diese Woche, hat sie mir ein kleines Blatt hingelegt und gesagt, hey Ricky, schau mal, was ich bekommen habe. Und ich konnte nicht genau erkennen, was auf diesem Blatt war. Aber siehe da, es war von ihrem 6-jährigen Göttiburb ein Adventskalender. Ein Adventskalender zu Ostern. Ich dachte, dies ist so herzig. Dies ist so herzig, aber ich kann nicht verstehen, was hier drauf ist. Das war Papier, da war Filzstift, da war Klebstreifen, da waren irgendwelche Sachen drin gewesen. Jetzt hatte doch meine Freundin ihrem Göttiburb schon seit 4 Jahren jedes Jahr einen Adventskalender gebastelt. Und der hat immer so Freude daran gehabt. Ja, jedes Mal, wenn Weihnachten kam, da fragte er schon, wo sind meine Geschenke? Und dann musste sie die kommen und dann wieder neu reintun, neu einfüllen. Der Adventskalender war fast gebastelt und dann füllte sie die Sachen wieder neu ein. Und er hatte so eine Freude, dass er irgendwann auf die Idee kam, er wollte etwas zurückgeben. Und da hat er ganz von sich selber aus seinem Götti einen Adventskalender zu Ostern gebastelt. Der, wenn man das so anschauen würde, würde man denken, also das hättest du besser machen können. Aber das denkt doch kein Mensch. Kein Mensch denkt das, weil man sieht einfach nur das unglaubliche Herz dieses jungen Buben, der seinem Gott dir eine Freude machen wollte und deswegen mit aller seiner Leidenschaft etwas gebastelt hat, an dem sie wirklich Riesenfreude hatte. Er wollte ihr eine Freude machen, er würde das niemals so sagen, aber irgendwo hat er das tiefe Bedürfnis, ein Segen zu sein, etwas Gutes zu geben. Und er hat etwas riskiert. Obwohl, er hat es wahrscheinlich nicht so als Risiko gesehen, weil er dachte, dies mache ich jetzt einfach. Und es ist anders rausgekommen. Und ich denke, das ist am Ende des Tages dann doch wieder die schöne Sache dran. Dass wir die Möglichkeit haben, Sachen zu tun, auch wenn es vielleicht nicht ganz rauskommt, wenn das aufrichtige Herz dahinter steht und wenn wir unsere Gedanken darin verpflanzen, dass wir ein Segen sein wollen, dann ist da ein Vater, der unglaubliche Freude draus hat, zum einen. Und da ist ein Vater, der Unglaubliches vermehren kann. Kommt und arbeitet mit mir, sagt Jesus. Ich bin etwas Neues am Machen in dieser Welt und ihr dürft da mit mir arbeiten und Ruhe in dieser Freude finden. Gott ist dabei, diese Schöpfung zu erneuern. Also wir sind uns alle bewusst, wenn wir uns rumschauen, ja, darüber habe ich mal mit meinen Teens geredet. Ich sagte ihnen, Gott ist dabei, diese Schöpfung zu erneuern. Und da sagte meine Teens in meiner Gemeinde, ja, das sieht nicht so aus. Herrlich ehrlich, das sieht wirklich nicht so aus. Je nachdem, wo wir hinschauen auf dieser Welt, da können wir wirklich sagen, das sieht nicht wirklich so aus, als ob Gott hier etwas am Erneuern ist. Und das braucht ganz viel Glaube daran zu denken. Oder das sich vor Augen zu haben. Und wir sind eingeladen zu diesem verrückten Glauben. Zu glauben, dass Gott in allem wirkt. Aber auch zu glauben, dass all das, was wir zu geben haben, dass er etwas in uns gepflanzt hat, das wir geben können. Dass wir die Fähigkeit haben, Segen sein zu können. Füreinander. Wir sind eingeladen, das zu glauben und zu glauben, dass in jedem kleinen Akt, auch wenn es nur so klein und unscheinbar ist, Gott etwas Größeres draus machen kann, ob wir das jetzt sehen werden oder nicht. Ich denke, das ist ein Teil von verwurzelt in Schöpfung zu sein. Wenn wir also zurückschauen und sagen, wir sind geschaffen, um Segen zu sein. Wir sind geschaffen, um unsere Gaben zu entdecken und die Gaben einzusetzen. Wir können das vor Augen halten, dass alles, was wir tun, wir sagen, wir machen das für Gott, weil wir hier an einem großen Teil von Gottes Projekt sind, dass wir sagen können, uns fragen können, wo kann ich heute ein Segen sein für meinen Nächsten? Auch wenn das manchmal richtig herausfordernd ist, dürfen wir trotzdem an diesem Glauben festhalten, Gott, der vermehrt das, was wir tun. Ich möchte mit uns beten. Und wenn jemand nachher merkt, er möchte noch etwas Gebet haben. Er möchte vielleicht bei diesen Dingen, sie haben einige Gedanken angestoßen, sie stoßen immer wieder an Herausforderungen da an. Es gibt ein Ministry-Team, das sich anbietet, da einen Segen zu sprechen oder ein Gebet zu sprechen mit euch. Da ist Philipp und da ist Elisabeth und wer ist noch dabei? Susanna, genau. Dürft ihr gerne zu ihnen kommen, das wird heute Abend auch wieder die Möglichkeit geben. Lasst uns doch zusammen beten und danach lade ich das Worship-Team ein, uns nochmal in diesen Gesang vor Gott zu bringen. Gott, wir danken dir, dass du so eine gute Geschichte uns erzählst. Das ist nicht einfach nur etwas Erfundenes, etwas, das schön und unser Herzen wohlfühlen lässt. Es ist tiefe Wahrheit. Weil es wahr ist, Gott, du hast uns geschaffen als Menschen, die gut sind, die wertvoll sind. Du hast deine Gaben in uns hineingelegt. Und du hast uns dazu berufen und ermutigt, ein Segen zu sein für diese Welt. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns, die wir hier in diesem Raum sind und die Gemeinden, mit denen wir unterwegs sind, dass du uns die Augen öffnest, wo wir Segen sein können. Dass wir die Augen geöffnet haben können, auch daran, wo du zuerst für uns ein Segen bist und wo du in dieser Welt am Wirken bist, damit wir uns da einklinken können. Jesus, wirke du unter uns, führe unser Herzen immer wieder auch zu dir mit diesem tiefen Wunsch, dir Ehre zu geben. In deinem Namen. Amen.